Ja, guten Abend und herzlich willkommen bei uns im Kepler-Salon. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind und freue mich ganz besonders über meinen heutigen Gast, Christoph Wurm, den ich nachher dann noch näher vorstellen werde. Mein Name ist Barbara Grenmeier und ich werde mit Ihnen diesen heutigen Abend bestreiten. Vorneweg ein paar organisatorische Infos. Diejenigen unter Ihnen, die regelmäßig zu Gast sind, kennen es ja bereits. Einerseits, wir haben eine Bar, viele haben sie schon entdeckt, aber sie können jederzeit aufstehen und sich mit Getränken versorgen, also keiner muss da verdursten, kein Problem, das soll locker sein und man soll sich wohlfühlen hier herinnen. Dann werden ja alle Veranstaltungen des Kepler Salon aufgezeichnet, heute auch von Dorf TV, und das wird auch sehr gut nachgehört und nachgeschaut, haben wir gute Erfahrungen damit. Da habe ich eine Bitte dazu. Wir werden ja vorneweg ein Gespräch führen. Danach sind Sie alle eingeladen, sich am Gespräch zu beteiligen. Da bitte ich Sie um ein kurzes Zeichen mit der Hand, dass ich weiß, okay, so ungefähr in der Reihenfolge möchte sich wer melden. Sie bekommen dann ein Mikrofon und ich bitte Sie, da reinzusprechen. Sonst haben wir nämlich bei den Aufnahmen immer nur Antworten und dazwischen Lücken und das ist, glaube ich, ziemlich schwierig zum Nachhören, zum die Scheu überwinden und ins Mikro sprechen. Ja, dann bedanke ich mich bei denjenigen, die es möglich machen, dass der Kepler-Salon jetzt schon in seinem 9. Jahr bei freiem Eintritt stattfinden kann. Das ist die Stadt Linz und das Land Oberösterreich. Und das sind vor allem auch viele, viele Freunde des Kepler-Salon. Es gibt den Verein Freunde des Kepler-Salon und ich lade Sie da ganz herzlich ein, ebenfalls Freund oder Freundin zu werden. Mit 25 Euro im Jahr Mitgliedsbeitrag tragen Sie mit dazu bei, dass der Kepler-Salon auch in Zukunft in noch so guter Qualität weiter bestehen kann. Also herzliche Einladung dazu. Ja, das Format Trifft ist ein neues Format im Kepler Salon. Wir hatten jetzt 3 oder 4 Veranstaltungen zu dem Thema. Hier läuft es so ab, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen, wo wir sagen, oh, da gibt es was Interessantes zu besprechen. So in etwa diese halbe Stunde lang, wo normalerweise sonst der Input ist. Und dann machen Sie aber genauso wie immer, dass es ein gemeinsames Gespräch aller ist, die hier im Raum sind, die ihre Fragen haben, die ihre Gedanken beitragen wollen, also wie gehabt. Und auch der Zeitrahmen, so wie immer. Ja, ich lade Sie jetzt ganz herzlich ein, sich einfach mal zurückzulehnen und sich verschiedene Menschen aus verschiedenen Berufsgruppen vorzustellen. Zum Beispiel mal einen Chirurgen. Wer ist der so? Was haben Sie da so für Bilder dazu? Ihr Bild. Ihr Bild, auch das ist ein Teil von diesem Bild. Oder eine Friseurin, da ist es wahrscheinlich eher weiblich. Aber es gibt auch männliche natürlich, aber Bild, das Sie dazu haben. Einen Softwareprogrammierer oder eine Softwareprogrammiererin zum Beispiel. Oder einen Bürgermeister einer kleinen Mühlviertler Landgemeinde. Oder eine Schriftstellerin, einen Schriftsteller. Oder. Ich könnte das jetzt ganz, ganz weit fortführen. Ich denke, bei Ihnen allen sind da und dort Bilder entstanden, weil man die einfach hat. Das ist ganz, ganz menschlich. Unser Gehirn macht das so. Wir leben in einer komplexen Welt immer schon. Also natürlich kriegen wir jetzt noch viel schneller Informationen, aber die Welt war immer schon komplex. Und deshalb hat unser Gehirn das so geschaffen, dass wir einfach, damit wir das schnell einordnen können, es schubladisieren und kategorisieren. Dann können wir schnell entscheiden, gibt es da Gefahr und ich muss weglaufen oder was auch immer. Das ist ja heute noch so. Also es gibt ja immer noch Gefahren, vor denen ich mich schützen muss. Deshalb ist ja das eine gute Funktion. Dass sie natürlich viele, viele Schattenseiten hat und Probleme aufwirft, ist wohl auch klar. Es gibt da ein sehr prägnantes Beispiel, das mich doch sehr berührt. Es gibt Forschungsergebnisse, dass Lehrer, denen man sagt, diese Schüler sind schwache Schüler und diese sind gute Schüler, diese dann unbewusst so behandeln, dass sie das verstärken. Also dass dann diese, die sie als schwach wahrnehmen, tatsächlich schwach sind. Egal, ob sie es vorher waren und die sie als gut wahrnehmen, tatsächlich gut sind, weil das so eine selbsterfüllende Sache ist. Also genau. Dankeschön. Halo. Genau. das ist ganz viel Unbewusstes, was da passiert. Und geht natürlich auf eben eine sinnvolle Sache zurück. Und genauso haben wir natürlich Bilder von Bankmanagern in unseren Köpfen. Die sind durch ganz, ganz viele verschiedene Bilder, Sachen geprägt. Also einerseits sind da viele Medienberichte und da kann man schon sagen, das Image von Bankmanagern war wahrscheinlich schon mal besser, wenn man sich von dem beeindrucken lässt. Vor allem seit der Finanzkrise werden Banken oder sind Berichte von Banken ja doch eher im Negativen. Da gibt es auch Studien dazu, Medienanalysen dazu, dass der Großteil der Berichte, worüber Banken berichtet wird, immer im Zusammenhang mit Skandalen ist. Das färbt natürlich ab auf die Institutionen, aber auch auf die Menschen, die darin arbeiten. Es gibt Filme und die sind ja oft weit weg von unserer Welt, wie The Big Short zum Beispiel oder The Wolf of Wall Street, die haben ja mit unserer Welt nichts zu tun, aber trotzdem prägen sie unser Bild, wie wir Banken und diese Institutionen und die Menschen drinnen wahrnehmen. Und es gibt natürlich dann oft näher noch Menschen, zum Beispiel gibt es ja prägende oberösterreichische Bankmanager oder gab's, die wir auch als Bilder haben. Und die das ja beeinflussen, die sind nämlich, ja, sie schmunzeln, ich nehme an, sie haben ihre Bilder dazu. Nun ist Christoph Wurm seit 3 Jahren Generaldirektor einer Bank, der VKB Bank. Und spannend wird es ja, wenn man dann die Menschen näher kennt und ein bisschen dahinter schaut. Und bei ihm ist es genauso. Denn dann zerbröselt dieses Image, diese Kategorie, diese Schublade, die man hat. Und da wird es dann spannend. Und ich finde es bei ihm ganz besonders. Und darüber möchte ich heute mit ihm reden. Schauen wir ihn uns einfach mal an, so von seinen Daten her. Er ist 1968 in Linz geboren. Finde ich passt. Bankmanager. Passt. Gutes Alter. Ist okay. Er hat in Linz studiert, Rechtswissenschaften. Finde ich passt auch gut. Also Vivi oder Rechtswissenschaften, das passt schon mal. Aber, und da ist der erste Buch, er hat auch Soziologie studiert, was ich jetzt mal nicht mehr so typisch finde für jemanden, der dann in einer Bankkarriere macht. Er ist dann zur Bank gegangen, hat dort in der Rechtsabteilung angefangen, 1997, wurde dann 10 Jahre später Vorstandsmitglied der Bank und ist seit 2015 eben Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender. Also sogar der ganz klassische Weg eigentlich in der Institution, denn die Karriere gemacht. Allerdings hat er, bevor er zu arbeiten begonnen hat in der Bank, ein Jahr mit der Caritas Auslandshilfe gemacht. Das ist schon mal was glaube ich, sehr prägt. Und sein soziales Engagement prägt ihn auch seither und ist auch Teil seiner Persönlichkeit. Also er ist bei SOS Menschenrechte aktiv, bei der Schuldnerhilfe, wo man sich auch denkt, Schuldnerhilfe, Bank, okay, interessant. Er ist bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern aktiv, das ist so die eine Seite. Andererseits ist er ein Naturmensch und ein sehr abenteuerlistiger Sportler. Er ist Canyoning-Guide, er ist Rafting-Bootsführer. Genau, und eben bei den Pfadfinderinnen auch viel draußen. Er ist auch sehr kulturaffin, zum Beispiel als Präsident der Stiftskonzerte in St. Florian. Also ein sehr, sehr breites Bild, das sich uns bietet, das sehr vielschichtig ist und ja, das es interessant macht, da mal ins Gespräch zu kommen. Ja, und da eins auch noch, genau, das ist jetzt vielleicht normal im Kepler, sondern nicht zu Thema, weil wir von Rollen sprechen. Er ist verheiratet, lebt in einer Patchwork-Familie mit 2 Töchtern. Und da sind wir schon so ein bisschen bei der Einstiegsfrage. Da sind sehr, sehr viele verschiedene Rollen. Also irgendwie prägsam oder sichtbar von außen ist der Bankgeneraldirektor. Aber was sind denn für dich so deine wichtigsten Rollen, die du so hast und lebst?
Also zuerst schönen guten Abend. Ich fühle mich unglaublich geehrt, im Kepler-Salon quasi Rede und Antwort zu stehen. Ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, auch für mich persönlich. Die Rollen sind unterschiedlich und haben natürlich auch Konfliktpotenzial und Spannungsverhältnisse. Weil die Rolle als Vorstandsvorsitzender einer Bank natürlich ein Stück weit dadurch stehe ich im Rampenlicht und dieses Licht spiegelt natürlich auch auf andere Lebensbereiche. Da gibt's mich und da gibt's meine Familie, die eine sehr wichtige Rolle spielen, aber aber die berufliche Rolle, die ich habe, streut natürlich auch aus auf die gesamte Familie. Und da gibt es Momente, wo es die Familie besser vertragt und Momente, wo es die Familie nicht so gut vertragt. Mhm. Und bei mir persönlich ist es natürlich auch so, weil es gibt, das Leben ist bunter als sozusagen nur Bankgeschäft, obwohl dieses Bankgeschäft viel bunter ist, als viele vermuten, weil mein beruflicher Beginn war in der Caritas wenn mir vor 30 Jahren wer gesagt hätte, dass ich in einer Bank eine Führungsrolle übernehme, dann hätten wir alle gemeinsam wahrscheinlich sehr laut gelacht. Und ich bin jetzt überzeugt davon, dass Finanzgeschäfte ein wichtiger Teil sind, aber nicht alles. Und daher fühle ich mich in dieser Rolle grundsätzlich sehr wohl. Es gibt Teile, die, oder vielleicht, es hat alles auch zu seiner Zeit einen gewissen Raum. Und jetzt hat die berufliche Rolle auch einen sehr großen Raum.
Mhm. Es gibt ja immer wieder Momente, wo man hadert mit Rollen. Was sind so deine Momente, wo du mit deinen Rollen, den vielen verschiedenen, auch haderst?
Da gibt's Momente des Haderns und des Zweifelns. Immer dort, wo man natürlich an Grenzen stoßt, beschäftige ich mich auch damit, ob das jetzt die richtige Rolle ist, die ich einnehme, und dann an Grenzen stoßt man immer. Das ist auch ein Teil dieser Sportarten, die du aufgezählt hast, haben ja was damit zu tun, ein Stück weit an Grenzen zu gehen, nicht Grenzen zu überschreiten, weil ich bin ja Anhänger davon, mit Risiken so umzugehen, dass man die großen Risiken ausschaltet, und diese Sportarten haben ein Stück weit damit zu tun und haben mich auch gelehrt, damit umzugehen. Aber in einem Führungsjob zu sein, hat sehr oft auch was damit zu tun, so ähnlich wie es Spitzensportlern geht. Also in einer gewissen Zeit unter hoher Anspannung zu stehen, weil ja vieles auf einem einwirkt. Und da gibt es natürlich auch Momente des Zweifelns und Haderns, ganz umstrittig.
Wie würdest du dich in deiner Rolle als Generaldirektor der VKB Bank sehen und beschreiben?
Als ein Teil der Bank.
Und als welcher?
Als ein wichtiger, aber nur ein Teil.
Mhm. Und das heißt?
Das heißt, dass natürlich... ich versuche zu gestalten, aber das geht nur gemeinsam, und da bin ich nur ein Teil davon, und das auf eine bestimmte Zeit. Das heißt, die Funktion, die ich habe, ist auf eine gewisse Art und Weise geliehen und soll halt damit dazu beitragen, dass das Ganze besser wird. Aber das geht nur gemeinsam. Daher bin ich nur ein Teil davon, vielleicht in manchen Momenten ein wichtiger Teil, aber nur ein Teil.
Es ist ja normalerweise in so einer Funktion, die gerät man nicht zufällig. Also das wird ja gut überlegt, wem beauftragt man mit so einer Aufgabe, die trotzdem viel Verantwortung trägt. Aber wenn du sagst, okay, du bist Teil davon, aber es ist verantwortungsvoll und es prägt die Bank. Warum, was sind so deine Vermutungen, warum hat man genau dich ausgewählt?
Also erstens einmal glaube ich, dass man die Rolle und Aufgabe nicht planen kann. Also jeder, der sagt, ich möchte mal Generaldirektor werden, der träumt von etwas. Und das Zweite ist, ich glaube trotzdem an Zufälle. Also, dass ich heute in dieser Rolle bin, ist ein Zufall. Und ich werde dann auch versuchen zu erläutern, wieso, weil jede einzelne Station da eine Rolle gespielt hat. Der Zufall ist natürlich auch durch Beiträge von mir und von anderen entstanden. Um es vom Beginn zu erzählen, da hat es eine Zeit in der Caritas gegeben, wo wir natürlich auch dort Führungskräfte geprägt haben. Und das hat sich immer wieder fortgesetzt. Und letztendlich war es ein Zufall, dass ich 2007 Vorstand geworden bin, weil auch der Job ausgeschrieben worden ist und ausgewählt worden ist. Und da hat es halt Aufgaben gegeben, die ich vorher übernommen habe, die mich dann auf diesen Weg dazu gebracht haben, weil nur weil man in einer Rechtsabteilung beginnt, wird man nicht automatisch Vorstand. Und dass ich dann Vorsitzender geworden bin, ist ein Zufall, weil mein Vorgänger einen schweren Bergunfall gehabt hat. Auch das war nicht geplant. Daher glaube ich fest daran, dass es im Leben wie bei allem ein Stück weit Zufälle gibt. Natürlich haben sich andere überlegt, ob ich passend dafür bin. Weil wenn ich ganz unpassend dafür wäre, hätten sie hoffentlich eine andere Entscheidung getroffen. Aber trotzdem ist es ein Teil Zufall.
Aber was glaubst du, sind so deine Stärken und Eigenschaften, warum man gesagt hat, der Christoph Wurm soll das nehmen? Natürlich ist es Zufall, dass die Position zur Disposition steht. Aber gibt es ja mehrere Möglichkeiten normalerweise, wie man das dann besetzt und was sind so, das sind ja so Dinge, wo man sich ja reflektiert, okay, was sind meine Besonderheiten, warum ich?
Eine Besonderheit, glaube ich, ist Neugier. Und diese Neugier treibt mich an, zu versuchen zu verstehen, wie was zustande kommt und wie was funktionieren kann. Das ist sicher etwas, was mich besonders antreibt und die Auseinandersetzung damit. Und alles andere, ein Stück weit ist es ein Lernen, ein Stück weit sind es Eigenschaften, die einen vielleicht dabei unterstützen, aber vieles ist natürlich auch aktive persönliche Auseinandersetzung mit den Themen.
Dieses Bild eines Bankers wird ja nicht fremd sein, das so gemeinhin herumschwirrt. Wie siehst du jetzt, wo du in der Rolle bist?
Also erstens einmal glaube ich, dass jede Bank anders ist, Gott sei Dank. Das gibt allen die Möglichkeit, sich die Bank auszusuchen. Und das Zweite ist, dass auch jede Person, die in einer Bank arbeitet und wirkt, unterschiedlich ist. Und jede Führungskraft in einer Bank unterschiedlich ist, Gott sei Dank, weil wenn wir alle gleich wären, dann bringen wir nichts zusammen. Also das Entscheidende ist, dass jeder von unserem Führungsteam eine unterschiedliche Aufgabe hat und auch unterschiedliche Stärken hat und damit wir auch wirken können. Ich meine, es gibt Zuschreibungen und Anmutungen für Banker und ich hoffe, dass ich es ein Stück weit aufbereiten kann, dass das auch das Bankleben bunter ist, als man es gemeinhin annimmt.
Wie würdest du sagen, hat dich der Zeit im Sozialbereich geprägt? Was hat das hinterlassen an Spuren, die ja immer noch merkbar sind bei dir?
Also für mich ist es ein wichtiger Teil des Lebens, weil Bankgeschäft auch ein sozialer Teil ist. Also wir arbeiten ja im Bankgeschäft miteinander und aus dem Verständnis von mir und aus dem Verständnis von unserer Bank geht es darum, Menschen dabei zu unterstützen, in dem Fall wirtschaftlich erfolgreicher zu werden oder die richtige Finanzlösung zu finden. Also es ist durch und durch Sozialarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Die Non-Profit-Organisationen haben einen bestimmten Auftrag und Profit-Organisationen haben einen bestimmten Auftrag. Und beide können voneinander lernen, zu überlegen, wie man mitgestalten kann, dass es ein Oberösterreich lebenswerter ist.
Jetzt bist du zum Beispiel bei SOS Menschenrechte im Vorstand und du bist ja mit Menschen aus ganz anderen Bereichen zusammen. Also Norbert Traweger zum Beispiel vom Kepler-Salon ist dort Vorstandsmitglied.
Ist es auch die Geschäftsführerin hier?
Ja, danke schön. der Herr Trutzwasser zum Beispiel, dann Künstler sind mit drinnen, die Dominika Meindl ist mit drinnen, Kuno Haas von der Grünen Erde. Also das sind ja Menschen, die mit ganz anderen Bildern durch die Welt gehen und anders geprägt sind. Wie funktioniert der gegenseitige Austausch oder wie profitiert ihr da gegenseitig voneinander? Weil ich denke, das tut man im.
Also ich kann nur meine Wahrnehmung einbringen. Also wir haben was gemeinsam. Wir wollen einen Beitrag zur Solidarität leisten und jeder bringt seine Stärken ein. Der Kuno Haas und ich kümmern sich um die Finanzthemen, damit können wir einen wesentlichen Beitrag leisten. Und dann gibt es andere, die andere Qualitäten und Qualifikationen haben und die bringen wir gemeinsam ein.
Und gibt es da dort hin und wieder auch Konfliktpotenziale, wenn man sagt, man ist in einer ganz anderen Welt und ganz anders geprägt und spricht eine ganz andere Sprache zum Beispiel?
Also die Konflikte, die wir bei SOS Menschenrechte haben, spielen sie nicht im Vorstand ab, sondern allenfalls mit anderen Playern.
Das ist ja schon mal gut. aus all dem, also du hast es vom Sport schon erwähnt, was dich da prägt, oder aus der Arbeit im Sozialbereich, was sind denn so die wesentlichen Werte, die deine Handlungen prägen?
Na, vielleicht kann ich Beispiele aus dem Sport erzählen. Nachdem ich in meiner Studienzeit lang als Raftingbootsführer gearbeitet habe, ja, war es immer klar, die Kunden und Gäste oder das Team aus dem Boot auch wieder gut hinunterzubringen. Und man lernt natürlich in relativ kurzer Zeit, sich auf neue Personen einzustellen und den Job zu machen, nämlich gemeinsam wieder gut hinunterzukommen und zu wissen, wo sind die Grenzen und wie gelingt es gemeinsam, das Boot hinunterzubringen. Und am Wasser ist das recht schnell spürbar, auch im gemeinsamen Boot. In einem Raftingboot ist es ja so, dass alle in einem gewissen Rhythmus mit paddeln sollen und wenn das nicht funktioniert, dann ist ja das Boot nicht sehr steuerbar. Also es ist sehr schnell spürbar, ob das gemeinsam funktioniert oder nicht. Und im Canyoning geht es ja darum, mit Neoprenanzug und mit Helm und mit einem Gurt in einer Schlucht von oben nach unten zu gehen. Und dort ist es ja so, dass gerade dann, wenn das Wasser steigt, das eine schwierige und gefährliche Situation ist und es auch sehr oft vorkommt, dass man beim Einstieg steht und sagt, so, heute ist kein Pass in der Tag dafür. Also man lernt das relativ schnell Nein zu sagen. Mhm. Und das sind natürlich alles Themen, die im Geschäft dann helfen, weil dort ja vieles verdeckt wird durch spezifisches Wissen. Und beim Canyoning und beim Raften ist es viel unmittelbarer. Mhm. Und ich finde schon, dass mir das geholfen hat, sehr klar zu sehen, wo sind Grenzen und wo macht es Sinn, sich den Grenzen zu nähern und wo macht es Sinn, über diese Grenzen nicht drüber zu gehen.
Du bist seit 3 Jahren Generaldirektor. Hat dich diese Tätigkeit verändert?
Das glaube ich schon, ja. Okay. Weil all das, was man macht und was man natürlich intensiv macht und mit Energie macht, verändert den persönlichen Werdegang und natürlich verändert jedes System auch die handelnden Personen, die drinnen sind. Das ist unstrittig, dass natürlich auch jedes Unternehmen eine bestimmte Prägung hat und sich auch in bestimmten Spannungsverhältnissen befindet und die üben Einfluss aus.
Inwiefern? Was sind so Dinge, die du an dir bemerkst?
Also aktuell beschäftigt mich, dass man natürlich schneller und ungeduldiger wird. Wenn das Zeitkorsett enger wird, dann ist es ja so, dass man natürlich, mir geht so im ganzen Leben, viel enger getaktet ist und viel ungeduldiger ist, was auch bestimmte Abläufe betrifft. Und das prägt natürlich, das ist nicht wegzuleugnen.
Kann man das dann ablegen? Also wenn du dann heimkommst zum Beispiel zur Familie oder ich denke zum Beispiel auch, hin und wieder arbeitest du ja noch, bist ja noch Canyoning Guide, da ist ja vielleicht dann genau diese Ungeduld nicht das, was gefordert ist, sondern genau das Gegenteil, oder? Die Ruhe bewahren, das Übertragen und nicht irgendwie die Leute da, geht's, springt's und das.
Also das geht sehr gut, wenn man bestimmte Muster ritualisiert hat, geht das recht gut. Das geht also in der Regel beim Rasten und beim Canyoning sehr gut. Wenn ich nach Hause komme und die Gedanken zu schwierig sind und es am besten nicht gelaufen, dann ist es auch noch leichter. Mhm. Also es braucht einfach Sachen, wo man die Sachen auch wieder los wird.
Jetzt hat dich deine Tätigkeit und die Bank dich auch mit verändert. Wie hast du bisher die Bank verändert oder wie glaubst du, wirst du sie auch noch verändern?
Also das muss man natürlich angefragen, wenn das so ist. Also was ich gerne hätte, ist, dass es bunt und lebendiger wird. Das wäre mir ein Anliegen.
Das bedeutet was?
Das bedeutet, dass alle offener werden, auf die Menschen zuzugehen und gute Lösungen zu arbeiten.
Eine Sache hast du jetzt gemacht in der Bank, die ich auch interessant finde, weil sie nicht alle so gängigen Mustern entspricht. Die Bank feiert heuer 145 Jahre Bestehen. Du feierst 50 Jahre Christoph Wurm auf dieser Welt. Also es sind 2 Anlässe, die gefeiert werden wollen und würdig gefeiert werden wollen. Und gerade in diesen Settings, in denen wir uns da jetzt gerade bewegen, ist ja das nicht unüblich, dass man dann einen riesengroßen Galaabend macht, wo möglichst viele Köpfe gezählt werden. Und ja, du hast das ganz anders gemacht. Ich würde aber bitten, dass du erzählst, was du gemacht hast, weil das ganz anders kommt, als würde ich das erzählen. Aber was war die Hintergedanken und was war das dann, wie du diese 2 Anlässe zelebriert hast?
Also die 50 Jahre von mir, die waren unvermeidlich und wie wir dann überlegt haben, was wir machen, habe ich den Ansatz gehabt, ich will nichts machen. Das ist mir aber nicht sehr empfohlen worden. Und dann wäre die Vorstellung, einen großen Galaabend mit einem Haufen Grabreden eine sehr undankbare Vorstellung für mich gewesen. Und wir haben uns dann gemeinsam hingesetzt und haben überlegt, was ist uns wichtig und was ist mir wichtig. Und wichtig war uns, dort zu sein, wo das Bankgeschäft passiert, nämlich in den Filialen, bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern und bei den Kunden. Und das auch so aufzubauen, dass wir erleben, wie bunt das Bankgeschäft in Oberösterreich ist und wie bunt Oberösterreich insgesamt ist. Und wir haben dann eine Woche ein Stück des Weges durch Oberösterreich gemacht und sind von Sonntag bis Freitag quer durch Oberösterreich in jeder Region gewesen und haben in der Regel in der Früh in einer Filiale mit einem Frühstück begonnen. In der Regel meistens so mit 20, 25 Kunden und Mitarbeitern und Mitarbeitern, also immer so überschaubar, dass alle miteinander was machen können. Und haben das dann sozusagen erweitert um Kundenbesuche, ganz unterschiedlich, große Unternehmen, kleinere Unternehmen, Unternehmen von verschiedenen Branchen, ja, und auch angereichert um verschiedenes Programm, der Landschaftsprogramm in Oberösterreich. Also wir haben begonnen am Sonntag mit einer Schifffahrt am Attersee, weil die Attersee-Schifffahrt ein Kunde von uns ist, und haben fortgesetzt mit Kennenlingen der Burggraben Klamm, mit 20 Kunden und Mitarbeiterinnen, um auch die Landschaft zugänglich zu machen. Und der Abschluss war dann im Stegwirt. Am Montag in der Früh ist es weitergegangen mit einem Frühstück in der VKB Bank Bad Ischl und dann einer gemeinsamen Wanderung mit Gerlinde Kaltenbrunner über den großen Sonnstein zum kleinen Sonnstein und dann sofort in den Traunsee, weil das war ziemlich warmer Tag. Und so haben wir die ganze Woche fortgesetzt. Der Abschluss war dann in Linz mit einem ökonomischen Morgen, mit einer Morgenbetrachtung im Neuen Dom, im Dompfarrer Max Strasser, in den neuen ausgebauten Neuen Dom, dann einem, sind wir auf den Turm hinaufgegangen mit dem Blick auf Linz um 7 Uhr in der Früh, das hat schon eine besondere Stimmung, und haben den Tag abgeschlossen mit einer Kajakfahrt von Buchenau nach Linz. Hannes war auch dabei. Und das Besondere war, nachdem der Freitagmittag mit der Brücke nicht ganz einfach ist, von der Mozartkreuzung nach Buchenau zu kommen, sind wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist und ich glaube 3/4 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind schon lange nicht mehr mit der Straßenbahn und mit Zug gefahren und hat das auch alle zugänglich gemacht. Die Fahrt auf der Donau war wieder ganz anders, waren dann 20 Kunden und Mitarbeiter gemeinsam das verbringen, bringt alle zusammen und der Abschluss war dann in der VKB Bank Urfa. Das Lustige war, wir sind wirklich dann vom Ausstieg zur VKB Bank Urfa gegangen, haben uns im Vereinshaus von der Donau umgezogen und sind wirklich zu Fuß hingegangen. Also wir haben bewusst darauf geschaut, dass wir die Stationen auch versuchen zu verbinden. Und das hat uns einen Einblick gegeben in unser Geschäft, einen Einblick in unsere Filialen, einen Einblick in das, was in Oberösterreich passiert, was bei Unternehmen passiert. Und wie auch Oberösterreich sich zusammensetzt. Wir waren am Dienstag in der Früh in der Krypta in St. Florian in einer Morgenmesse. Wir haben eine Stadtführung in Braunau gehabt. Für mich ganz, ganz neu, dass Braunau doch eine sehr barocke Stadt ist, dass die Kirche von Braunau fast so groß ist wie ein Dom. Und das in einer Zeit, in der Braunau 3000 Einwohner gehabt hat. Und die haben den Kirchenbau finanziert. Das ist aus heutiger Sicht unvorstellbar. Und da haben wir sehr viel, aus meiner Sicht, sehr viel neue Blickwinkel auf Oberösterreich gewonnen. Und das war Teil dieser Woche, Oberösterreich von einer neuen Seite zu betrachten und auch neu kennenzulernen.
Wie war da die Resonanz der Menschen, mit denen du unterwegs warst? So mit Kunden und Partnern? Wie haben die reagiert auf diese Einladung?
Also ich glaube sehr offen. Also die dabei waren, haben glaube ich eine große Freude gehabt. Das haben wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Anfang ein bisschen skeptisch waren, sehr, sehr offen reagiert, sehr, sehr warm reagiert. Also es war in allen Filialen wirklich sehr, sehr bunt und ich bin davon überzeugt, dass wir damit mehr bewirkt haben als ein großer Gala oben.
Jetzt ist es ja so, dass es im Bankwesen sehr, sehr zahlenorientiert ist. Also es gibt nicht nur, dass man natürlich mit Geld arbeitet, mit Zahlen, sind meistens die Ziele doch sehr, sehr zahlenorientiert, die einzelne Mitarbeiter oder Filialen dann erreichen müssen. Andererseits hat man doch sehr strenge gesetzliche Vorgaben. Also dieses Korsett irgendwie ist doch relativ eng im Bankenbereich. Das ist ja meistens dann doch schwierig, Menschen mit sowas wirklich bei der Stange zu halten, dass sie dann wirklich mit Herzen in ihrem Beruf sind, weil eben, um da jetzt ein paar Prozent mehr zu erwirtschaften oder halt da diese strengen Vorgaben zu errichten, deswegen ja, arbeitet man wahrscheinlich nicht so gern. Aber was sind denn so das Wofür, warum VKB-Bank-Mitarbeiter denn gern arbeiten? Oder wie weit dringt das dann auch durch, dieses Wofür? Weil ich denke, jedes Unternehmen hat ein Wofür. Und die Zahlen sind ja dann immer nur ein Ausdruck von dem, das irgendwie halt, damit es messbar wird. Aber dringt das durch, also dieses Wofür? Gibt es die VKB-Bank?
Also vielleicht das Erste, Zahlen sind immer nur komprimierte Zusammenfassung von Ergebnissen. Und das Zweite, Tatsache ist wirklich, dass es im Bankgeschäft derzeit nicht ganz einfach ist, weil der regulatorische Rahmen sehr, sehr intensiv ist. Damit ich mein Geschäft als Vorstand einer Bank betreiben kann, muss ich ungefähr 10.000 Seiten an Regularien kennen und wissen. Und dieses enge Korsett wirkt natürlich auch auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn wir jetzt bedenken, dass es eigentlich notwendig wäre, das Bankgeschäft zu öffnen, dann wirkt es genau gegenteilig. Also für Mitarbeiter und Mitarbeiter ist es schon eine schwierige Herausforderung, einerseits in einem sehr engen Korsett zu arbeiten und gleichzeitig wollen wir das Bankgeschäft ein Stück weit neu schreiben. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Organisation die Frage des Warums beantworten muss und für sich sinnvoll beantworten muss. Und ich meine, dass viele Organisationen, auch unsere eingeschlossen, in der Zeit des Hochs diese Frage eher stiefmütterlich behandelt haben. Der Ursprung der VKB-Bank ist ganz klar darauf ausgerichtet, einen Beitrag zu leisten, dass sie Oberösterreich positiv entwickelt und dass Kunden, vor allem der Mittelstand, Unternehmen, Privatkunden, ein sinnvolles Bankgeschäft als Partner bekommen, eine sinnvolle Bank bekommen. Und wir haben begonnen, den Sinn noch ein Stück weit zu schärfen, der sehr stark in die Richtung geht, dass wir das Regionale, das Persönliche, das transparente Banking definieren wollen in Oberösterreich. Und wir sind dabei, alle auf dieser Reise zum Sinn mitzunehmen. Ja, und das auch intensiver auszugestalten. Ich bin davon überzeugt, dass es allen dabei helfen wird, die Herausforderungen besser zu bewältigen.
Wie gelingt es, dass wirklich jeder Mitarbeiter dann in der Filiale, der mit dem Kunden arbeitet oder auch nicht mit dem Kunden arbeitet, weiß, okay, wofür er das macht? Also wie, ich denke, es ist schon eine Herausforderung, das für sich zu definieren im Führungskreis, aber das dann runterzubrechen.
Also ich bin so pragmatisch, dass ich weiß, dass es nicht gelingen wird, immer alle davon zu überzeugen und mitzunehmen. Ich bin schon froh, wenn ein größerer Teil von Mitarbeitern und Mitarbeitern auf dieser Reise mitgeht. Wir haben das im letzten halben, dreiviertel Jahr so gestaltet, dass ich versucht habe, einen inhaltlichen Rahmen zu gestalten, damit es nicht zu weit und zu breit ist. Und dann haben wir mit ungefähr 30 Mitarbeitern und Mitarbeitern sehr bunt gemischt, gleich mal intensiv gearbeitet. Wir haben also ganz bewusst nicht nur auf die Führungsebene gesetzt, sondern das bunt gemischt und haben eigentlich die Führungskräfte dann neugierig gemacht, weil natürlich Führungskräfte auch versuchen, ihr Terrain, ihr Gebiet zu bewahren und zu erhalten. Und dadurch, dass wir einen Kreis von ungefähr 30 gefunden haben, die interessiert waren, daran zu arbeiten, sind Führungskräfte auch gezwungen gewesen, dabei mitzumachen, auch offener mitzumachen. Und wir haben jetzt ungefähr 70, 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dieser Reise mitgenommen und es wird schon spürbarer.
Mhm. Wie viele Mitarbeiter hat die Bank noch so im
Verhältnis? An Personen ungefähr 570.
Okay, also da ist schon ein größerer Anteil jetzt persönlich erreicht.
Und der Kreis wird jetzt immer größer und es wird immer mehr Teil auch der ständigen Kommunikation.
Eine letzte Frage von mir, bevor ich dann Sie alle einlade, ins Gespräch einzusteigen. Was ist deine Meinung dazu, welche gesellschaftliche Verantwortung haben Unternehmen, ganz allgemein, aber vor allem jetzt auch in Oberösterreich, in der Situation, die wir heute sahen, und was bedeutet das konkret für die VKB?
Also ich glaube einmal, dass jedes Unternehmen natürlich die Verantwortung hat, Teil der Gesellschaft zu sein und da die Verantwortung zu übernehmen, die man selber einnehmen will und auch muss. Banken haben natürlich eine doppelte Verantwortung. Sie haben einerseits eine betriebswirtschaftliche Verantwortung dem eigenen Unternehmen gegenüber und den Kunden gegenüber, aber Banken haben ein Stück weit auch eine volkswirtschaftliche Verantwortung und das macht das Bankgeschäft besonders interessant. Und das ist auch unsere Aufgabe, in Oberösterreich einen Beitrag zu liefern, der ein Stück weit über das Bankgeschäft hinausgeht und das Bankgeschäft so ausfüllt, dass wir uns nicht nur auf Zahlen fokussieren, sondern auf die Menschen, die dahinter stehen, auf die Unternehmen, die dahinter stehen und gemeinsam dazu beitragen, dass es lebenswerter wird.
Was heißt das konkret? Das sind jetzt so, Entschuldigung, aber das sind eher für mich so Slogans, aber was bedeutet das konkret? Also wie wirkt die VKB für die Menschen?
Ich versuche zwei Beispiele zu bringen. Jedes Unternehmen, das tätig ist, hat bestimmte Bedürfnisse und Erwartungen, was die Zusammenarbeit mit Banken betrifft und hat Bedürfnisse, was einen Partner aus dem Finanzgeschäft betrifft und hat genauso wie alle anderen Sorgen, offene Punkte, Visionen und Pläne. Und wir sehen als unsere Aufgabe, da die Kunden zu begleiten, im Gespräch intensiv zu begleiten und zu überlegen, wie kann man das gemeinsam weiterentwickeln. Das ist so ein Beitrag. Und das Zweite ist, wir sind nicht nur dafür da, kurzfristig Geschäfte zu machen, sondern auch Beiträge zu liefern, dass es interessanter wird. Ein Beitrag sind die Stiftskonzerte. Die VKB Bank ist Gründungsmitglied der Stiftskonzerte und wir sehen uns als wesentlicher Player dafür. Das ist ein kultureller Beitrag. Und der geht über reines Geldsponsoring hinaus, nämlich dadurch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns daran mitwirken. Und ich sehe es zum Beispiel als meinen Beitrag, bei SS Menschenrechte mitzuarbeiten, weil Verhandlungen sich anders gestalten, wenn die öffentliche Hand mit einem Vorstand einer Bank verhandelt, als wenn sie versuchen, soziale Organisationen an den Rand zu drängen.
Oder ihr macht ja schon seit vielen Jahren, seid ihr dran, Frauen in Führungspositionen sichtbarer zu machen.
Genau, also die VKB Bank hat seit 20 Jahren die Initiative Managerin des Jahres und wir küren jetzt dann die 11. Managerin des Jahres. Ich bin davon überzeugt, dass das damals schon eine Pionierleistung war, das Thema hervorzuheben, aber es hat an Aktualität nicht verloren.
Immer noch nicht, ja.
Nämlich die vielfältigen Aufgaben und Rollen von Frauen hervorzuheben. Und eben nicht nur auf Unternehmertum oder Management in Unternehmen zu beschränken, sondern auf die vielfältigen Rollen. Das macht, glaube ich, den Unterschied aus.
Gut, ich lade Sie alle jetzt ein, Ihre Fragen einzubringen oder Ihre Gedanken dazu. Wir haben schon eine erste Wortmeldung. Zweite? Dritte? Okay. Fangen wir da an und machen wir dann da weiter. Und da ist dritter.
Okay, ich fange jetzt einmal bei der gesellschaftlichen Verantwortung an und möchte es ein bisschen in Frage stellen, wie weit sozusagen die Wolf of Wall Street wirklich weg ist, auch für eine regionale Bank. Wenn man jetzt bedenkt, es gibt jetzt seit 8-9 Jahren wieder eine wirtschaftliche Aufwärtsbewegung. Ich sage das jetzt sicher nicht ganz korrekt, weil ich aus dem Kulturbereich komme. Die Zinsen hat die EZB gesenkt, mit Quantitative Easing heißt es, glaube ich, ist sehr viel Geld in den Markt gepumpt worden. Die Schulden der Staaten sind relativ hoch. Wann jetzt sozusagen die nächste Krise kommt, hat man eigentlich schon relativ viel Pulver verschossen. Also man kann die Zinsen, glaube ich, nicht mehr senken. Ich weiß nicht, ob man nur viel mehr Geld irgendwo reinpumpen kann. Also bei Italien heißt es dann schon, das ist zu groß, das Stück, das dort aufzufangen wäre. Wie sehen Sie da die Zukunft Ihrer regionalen Bank im globalen Geschehen und mit dem, was auf uns zukommt?
Also erstens einmal glaube ich nicht, dass es die Banken gibt, so wie die Zuschreibung für andere Gruppen, sondern es gibt immer nur ganz unterschiedliche und sehr, sehr, sehr unterschiedlich ausgeformte Banken. Das eine Extrembeispiel und möglicherweise sozusagen die VKB Bank auf der anderen Seite. Das nächste ist, wir haben 2007, 2008 sicher eine besondere Herausforderung gehabt, was die Wirtschaftsentwicklung war, auch unter dem Stichwort Finanzkrise. Ich glaube aber nicht, wie viele meinen, dass es nur an den Banken gelegen ist, sondern dass das ein Spiegelbild der Wirtschaft und der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt war. Und ich sehe schon gewisse Gewitterwolken aufziehen, wann ich versuche zu verstehen, in welcher Art und Weise jetzt bestimmte Wirtschaftssysteme sich entwickeln. Da ist einerseits die positive Entwicklung natürlich Wirtschaftswachstum, aber andererseits auch viele, viele Risiken, geopolitische Risiken, aber auch bei uns viele Risiken und auch ein sehr lockerer Geldumgang, der ja ganz bewusst auch von der EZB eingesetzt wurde. Und die Verschuldensquoten in Ländern, aber auch in verschiedenen Haushalten ein Stück weit gefördert wird. Und wir auch im Immobilienmarkt in Oberösterreich merken, dass die Preise gestiegen sind und dass die Finanzierungen immer größer und umfassender werden. Und es eigentlich Entwicklungen waren, die 2007 zum Platzen in Amerika geführt haben. Wir sind nicht so scharf unterwegs wie in den Vereinigten Staaten, aber trotzdem sind die Grundstückspreise und die Finanzierungsquoten, die auch im Ballungsraum rund um Linz passieren, schon auffällig. Und sollten wieder wirtschaftliche Probleme auftreten, sind die Staaten in Europa kaum mehr in der Lage, durch staatliche Programme das auch aufzufangen. Dann würden die wirtschaftlichen Probleme sicher stärker durchschlagen. Also das glaube ich auch. Viele Regionalbanken waren 2007, 2008 sehr stabil, stabilisierende Faktoren. Die Ertragslage für Regionalbanken ist im Umfeld von einer Niedrigzinsphase respektive einer Negativzinsphase sehr schwierig. Also auch unsere Ertragslage nimmt ab. Und das führt dann natürlich dazu, dass es viel schwieriger wird, Risiken zu nehmen, weil Bankgeschäft ist ein Risikogeschäft und viel schwieriger auch Risiken zu verdauen, die jetzt niedrig sind. Also insbesondere die Wirtschaftsentwicklung von Unternehmen ist sehr positiv. Das heißt auch, dass das Kreditrisiko für Banken sehr niedrig ist. Das kann sich aber verändern. Und dann wird es schwierig, bei einer niedrigen Ertragslage das aufzufangen. Die VKB-Bank hat traditionell eine der höchsten Eigenkapital- und Kernkapitalquoten, weil wir das als wesentlichen Sicherheitsfaktor für Banken sehen und an dem halten wir derzeit fest.
Dankeschön. Ja, Manfred Strauß. Es freut mich, dass Sie in Ihren Ausführungen angeführt haben, dass das Persönlichkeitsbanking ganz stark in Ihrem Fokus steht. Für mich als langjährigen VKB-Kunden ist natürlich eines interessant, dass ich weiß zwar, dass die Vorstände aller Banken den Kostendruck haben und versuchen natürlich irgendwo zu reduzieren Kosten. Und da ist an erster Stelle auch immer Personalkosten. Für mich als Kunde würde ich jetzt aber wichtig sehen, und daher die Bitte an Sie, dass Sie bezüglich den Filialnetzen oder den global, nicht im globalen Sinn, sondern im regionalen Bereich und hier das Filialnetz zumindest nicht reduzieren und die Öffnungszeiten nicht zu reduzieren. Also, weil ich kein Telebanking mache, aus bewusstem Grund, das will ich jetzt gar nicht anführen, warum ich das nicht mache, aber für mich ist es ein wichtiges Kunde, dass das Filialnetz aufrecht bleibt und dass zumindest bei den Öffnungszeiten auch in naher Zukunft keine Änderungen kommen.
Vielleicht ein bisschen Einblick zu geben, Filialen orientieren sich natürlich an Kunden, die in die Filialen kommen und das hängt von Standorten ab. Standorte oder die Frequenz von Standorten verändert sich. Es gibt da in Oberösterreich natürlich eine Veränderung, was Stadtland betrifft. Also ein Stück weit siedeln sie mehr Menschen rund um Linz an als in kleineren Orten. Das ist so der erste Punkt, der sich natürlich verändert. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass es zum Geschäft einer Bank wie bei jedem Unternehmen dazugehört, dass sie auch Standorte von Filialen verändern. Das ist Teil von unserem Geschäft. Das zweite ist, dass es früher möglich war, mit ungefähr 1000, 1500 Kunden eine Filiale zu betreiben. Wir wissen heute, dass wir, weil die Erträge ein Stück weit zurückgehen, zumindest 2.000 bis 3.000 Kunden pro Standort benötigen, um den sinnvoll betreiben zu können. Und die Großbanken wie die UniCredit schließt jede Filiale, die weniger als 5.000 Kunden hat. Und dann kann man sich in Oberösterreich vorstellen, wie viel nur übrig bleibt, weil viele Bezirksstädte haben keine 10.000 Einwohner. Also das sind auch Herausforderungen, die auf alle Banken zukommen. Und Unser Maßstab ist eben anderer. Wir schließen eben nicht Filialen, die weniger als 5.000 Kunden haben, sondern wir versuchen, das betriebswirtschaftliche Modell anders zu fahren. Wir haben auch versucht, nicht auf die Filialen als solches abzustellen, sondern wir haben die Organisation in der Bank auf Teams umgestellt und versuchen, mit einem Team über mehrere Filialen zu arbeiten und so die Grenzen ein Stück weit zu verschieben. Das ist so das eine. Das zweite, was die Öffnungszeiten betrifft, auch dort, das ist eigentlich eine Frage der Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen, Öffnungszeiten zu finden, die für Kunden interessant sind. Witzigerweise haben alle Banken sehr traditionelle Öffnungszeiten und es ist nicht einfach, über das Thema intern und extern zu diskutieren. Ich würde mir andere Öffnungszeiten wünschen, in jeder Hinsicht, und die Kürzung von Öffnungszeiten macht per se noch nicht mehr Geschäft. Also das ist uns alle klar. Umgekehrt wissen wir, dass natürlich jede Filiale mindestens 2 Mitarbeiterinnen gleichzeitig in einer Filiale benötigt, um auch die operationelle Sicherheit zu gewährleisten. Und das stoßt dann an gewisse Grenzen, wenn die Geschäfte dafür nicht vorhanden sind.
Anschließend noch die Frage, wie sieht es mit dem Telebanking aus? Wie kommt es bei der VKB? Wächst dieser Markt auch oder ist es für eine Regionalbank nicht so primär wichtig?
Also wir befinden uns alle in einer Zeit, wo digitale Medien an Bedeutung gewinnen. Das ist unstrittig. Also insbesondere was jüngere Generationen betrifft, ist das anders ausgerichtet. Wir können uns auch unser Leben ohne mobile und digitale Lösungen nicht vorstellen. Wir können an der Bank nicht mehr mit der Schreibmaschine arbeiten. Das ist undenkbar. Und so sehe ich es auch, was Telebanking oder Online-Banking betrifft. Aus meiner Sicht ist es einmal eine Bereicherung für die Geschäfte. Was wir versuchen anders zu machen ist, dass wir haben das Prinzip, dass jeder Berater oder jede Beraterin von uns ihre Kunden kennt und jeder Kunde eigentlich weiß, wer für ihn verantwortlich und zuständig ist. Und dieses Prinzip wollen wir im Online-Bereich nicht abändern. Daher sieht man in unserem Elektronik-Banking das Foto der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, weil wir von dieser persönlichen Beziehung überzeugt sind.
Dankeschön. Wir haben vorher noch da eine Wortmeldung.
Dankeschön. Ich wohne in Leonding in einem Doppelwohnhaus, wo einmal der Herr Grasser gewohnt hat. Können Sie sich vielleicht an ihn erinnern?
Ich kann mich an Herrn Grasser erinnern, aber wo er gewohnt hat, weiß ich leider nicht.
Oder ist er schon zu lang in Pension? Jedenfalls, ich bin auch ungefähr so lang in Pension wie er und ich bin in dieser... nicht lang nach Antritt meiner Pension von der Sparkasse zur Sparda-Bank gegangen. Die haben aber sehr viele Filialen in letzter Zeit geschlossen und die Freizügigkeit in Bezug auf eventuelle Kredite, die ist insbesondere in meinem Alter verständlicherweise nicht groß. Aber ich möchte im Namen eines Neffen von mir, der mein Firmling ist, geboren in Bozen, er hat in Wien internationale Betriebswirtschaft studiert und nach einem kurzen Zwischenspiel bei der Allianz hat er bei der Volksbank eine Anstellung bekommen und da das Handwerk eines Portfolio-Managers erlernt. Als solcher könnte er in nächster Zeit dort nicht mehr gebraucht werden. Ist es eine Frage des allgemeinen Abbaus oder gibt es in solchen Abteilungen genug, die also jetzt schon qualifiziert genug sind und können Sie vielleicht in Ihrer Zentrale einen Portfolio-Manager brauchen?
Also vielleicht zuerst, ich kenne natürlich nicht die geschäftlichen Ausrichtungen von anderen Banken. Mir ist nur ein Stück weit bekannt, dass der Volksbankensektor das Portfolio-Management und die Wertpapierveranlagungen für Kunden zu einem großen Teil ausgelagert hat an einen internationalen Anbieter. Und das kann ein möglicher Grund dafür sein. Wir freuen uns über jeden, der an einer Mitarbeiterin der VKB Bank interessiert ist. Wir können gerne noch die Kontaktdaten austauschen. Ja, gerne.
Bitte schön.
Also ich habe im Laufe des Abends jetzt gelernt, auch ein Generaldirektor einer Bank hat ein Privatleben, so wie wir alle anderen auch. Das auch sehr interessant ist. Ich hätte aber zwei bankspezifische Fragen, eine, die nicht Ihr Institut betrifft und eine, die mit Ihrem Institut zu tun hat. Zwei bemerkenswerte Dinge, eine allgemeine und eine bezüglich Ihres Instituts in den letzten Jahren sind mir im Gedächtnis haften geblieben. Das erste war Finanzgeschäfte von Banken mit Kommunen, mit kleinen und auch mit großen Kommunen, die diese Kommunen mehr oder weniger fast umbringen können, nämlich diese Swap-Geschäfte, die in aller Munde waren und noch immer sind. Das hat ja die BAWAG gemacht in Österreich, das haben auch andere Institute wie die Raiffeisenbank gemacht. Und dass eine Bank auch an Kommunen gut verdienen will, ist mir klar, dass sie vielleicht doppelt so hohe Zinsen irgendwie durch trickreiche Geschäfte lukrieren will, wie nötig wäre, wenn die Verantwortlichen der Kommunen nicht sehr schlau oder verantwortungslos oder abenteuerlustig sind, ist mir auch klar. Aber dass Banken Geschäfte eingehen, die diese Kommunen buchstäblich umbringen finanziell oder umbringen könnten, das ist mir nicht klar. Weil die Banken müssen ja wissen, dass das ein riesiges Medienecho bringt und dass die Kommune nicht einfach schweigt und zahlt, wie es ist, wenn es nur etwas teurer wird, sondern dass die Kommune sagt, ich kann nicht mehr oder zu Gericht geht, weil sie gar nicht anders kann, wie es in Linz passiert ist, wie es in anderen großen und kleinen Kommunen passiert ist. Meine Frage als Sie als Banker und Fachmann, was geht in den Köpfen der Banker vor, die solche Geschäfte abschließen, dass die Kommunalverantwortlichen einfach dumm und oder verantwortungslos und oder unwissend waren, ist mir klar. Aber die Banker waren das nicht. Was geht denn diesen vor? Die Geschäfte mit denen abschließen, wo sie wissen, das kann die Kommune töten. Das verstehe ich nicht. Vielleicht können Sie da helfen. Das Zweite ist, was mir im Gedächtnis blieb, ich bin kein Kunde von der VKB. Die VKB fällt mir auch nicht so umfangreich auf, wie vielleicht Ihre größeren Konkurrenzinstitute, die sehr große Veranstaltungen immer machen und sehr einprägsame Generaldirektoren hatten und haben. Aber was mir aufgefallen ist, war 2015 die Nachfolgeregelung bei Ihrem Vorgänger, die sehr, sagen wir, medienwirksam in einer Schlammschlacht ausgeartet hat, herausgekommen ist, was auch herausgekommen wäre, wenn das diskret und unter der Decke gehandhabt worden wäre, nämlich dass Ihr Vorgänger mit einem guten Finanzpolster das Unternehmen verlassen hätte. Ist da auch Ihre Handschrift erkennbar oder konnten Sie nicht anders oder war das unvermeidlich oder wollten Sie es einfach eskalieren lassen? Es ist doch untypisch für Banken, dass man so das Ende eines Vertrags mit einem Generaldirektor macht. Es war eine Medienschlammschlacht mehr oder weniger und es war kurz vor dem Arbeits- und Sozialgericht etc. Für mich nicht sehr elegant.
Ich fange mit dem ersten an. Also unser Geschäftsgebiet ist vor allem Dingen mit Privatkunden, mit Menschen und mit Unternehmen in Oberösterreich zu arbeiten und unser Geschäftsgebiet ist vorrangig nicht mit Kommunen Geschäfte zu machen. Das überlassen wir anderen, die da andere Voraussetzungen dafür haben. Wir machen wenige Geschäfte mit Kommunen, das ist eher die Ausnahme dort, wo wir situiert sind. Was in den Köpfen von anderen vorgeht, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich kann immer nur versuchen zu schauen, was in unseren Köpfen und in meinem Kopf vorgeht. Ich möchte nur ein Stück weit auch für diese Bank, die Sie angesprochen haben, ins Treffen führen, dass alle Gemeinden Kraft Gesetzes einen Kundenstatus haben, der davon ausgeht, dass die Gemeinden wissen, was sie tun. Und es ist schon außergewöhnlich, dass sich eine große Gemeinde in Oberösterreich dann nicht mehr daran erinnern kann. Das kommt nicht einmal in der katholischen Kirche vor. Und das finde ich schon außergewöhnlich und macht auch es sehr schwierig, Geschäfte mit dieser oder mit anderen Gemeinden zu machen, weil man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass das, was ausgemacht ist, gilt. Ist ein bisschen ein Stück weit schwierig. Zu Geschäften gehören immer zwei. Also der eine, der die Geschäfte vorschlägt und der andere, der sich darauf einlässt. Ich finde es schon sehr erstaunlich, dass sie auch Vertreter von Gemeinden auf abenteuerliche Konstruktionen einlassen, die sie nicht durchschauen können, zumindest wo sie nachher behaupten, sie haben es nicht durchschaut. Wir haben den Grundsatz, oder wir versuchen den Grundsatz, nur Geschäfte zu machen, die wir durchschauen. Und ich sehe es als unsere Aufgabe, auch wenn es nicht immer gelingt, nur mit jenen Kunden Geschäfte zu machen, die diese Geschäfte auch verstehen. Das gestaltet sich aber nicht immer ganz einfach. Ich erinnere nur daran, es hat auch viele Private gegeben, die Fremdwährungskredite abgeschlossen haben mit Tilgungsträgern. Und ich behaupte, dass mindestens 3/4 der Kunden nicht wirklich verstanden haben, was passiert. Der Druck der Kunden war aber enorm. Also auch wir haben... Und das Schwierige war, dass der Druck der Kunden so stark war, dass es dann auch immer wieder Geschäfte gegeben hat. Das Zweite, was Sie angesprochen haben, war für mich eine sehr schwierige Geschichte. Also ich erinnere erstens einmal daran, dass nicht ein Vorstandskollege über einen anderen Vorstandskollegen über die vertraglichen Bedingungen entscheidet, sondern der Aufsichtsrat. Das heißt, meine Handschrift ist nur bedingt dafür geeignet, weil ich habe nur versuchen können, Sachen zu koordinieren, aber ich bin nicht wirklich verantwortlich oder zuständig dafür, ohne da was abzuschieben. Es war aus mehreren Gesichtspunkten eine außergewöhnliche Situation, weil erstens einmal jedes Unternehmen intensiv damit beschäftigt ist, wenn ein Manager ausfällt. Also das ist fürs Erste schwierig. Das Zweite waren die Umstände nicht ganz einfach und es waren die gesamten handelnden Personen in dem Fall nicht ganz in der Lage, das in eine Richtung zu bringen, sodass man versucht, eine Lösung zu finden. Es ist nicht die Bank in die Öffentlichkeit gegangen, sondern die Person. Und die Person ist nicht in die Öffentlichkeit gegangen, um Lösungen zu ermöglichen, sondern also das war schon sehr, sehr eigenwillig in dieser Art und Weise. Es hat ja laufende Gespräche gegeben, die darauf abzielten, eine sinnvolle Lösung zu finden. Ich erinnere, weil es war in den Medien, diese Person hat auch behauptet, sie will den Job noch machen. Und es war allen klar, dass das zu der Situation nicht möglich war. Es ist dann Gott sei Dank gelungen, eine Einigung zu erzielen, die nicht einfach war, die auch viel Umwege benötigt hat. Ich bin froh darüber, dass es zu einer Lösung gekommen ist. Alles andere ist nicht ganz einfach darzustellen.
Dankeschön. Weitere Fragen und Gedanken von Ihnen? Wenn dem nicht so ist, die Digitalisierung hat ja schon lange begonnen in Banken, das ist ja schon ewig her, wo man begonnen hat eigentlich mit Computern zu arbeiten, greift aber immer mehr natürlich. Also ein Thema, das ja immer wieder schwierig ist, dass Algorithmen immer mehr Entscheidungen treffen, wo zum Beispiel Kredite in bestimmte Regionen nicht mehr vergeben werden, wenn der dort lebt, weil der Algorithmus sagt, wer dort lebt, kann diesen Kredit niemals zurückzahlen. Wie geht es dir mit solchen Themen? Also wie weit würdest du sagen, okay, übergibt man der Technik diese Entscheidungskompetenz und wie nah ist das für eine Bank wie die VKB, solche Szenarien?
Also erstens einmal, glaube ich, waren Banken, was Digitalisierung betrifft, vor 20 Jahren relativ federführend. Alle Banken haben Großrechner aufgebaut und in Kernbankensystemen Lösungen entwickelt, die damals federführend waren. Das Zweite, wir beschäftigen uns damit, mit solchen Themen intensiv. Die VKB Bank ist auch eine Bank, die mit internen Modellen im Kreditrisiko arbeitet. Für alle, die da tiefer eintauchen wollen, unter dem Stichwort Basel II, gibt es die Möglichkeit für Banken, interne Modelle, interne Risikomodelle aufzubauen, mit Daten zu befüllen und auf diesen Daten aufbauend dann Entscheidungen zu treffen. Wir haben diese Modelle aufgebaut, was für die Größe unserer Bank ungewöhnlich ist und was uns aber im Risikomanagement massiv geholfen hat, weil wir immer den Ansatz gewählt haben, dass die Kombination aus Daten und menschlicher Komponente einen Mehrwert erzeugt. Also sozusagen nur die menschliche Arbeit ist das eine und ist aber angereichert um die Arbeit mit Daten um ein Vielfaches mehr im Ergebnis. und wir haben Risikomodelle gebaut. Da kommt zum Beispiel raus, dass Männer wesentlich risikoträchtiger sind als Frauen. Da kommt zum Beispiel heraus, dass Männer zwischen 20 und 30 und um die 50 besonders risikoanfällig sind. Und da kommt natürlich auch heraus, dass Kunden, also diese Modelle sind immer darauf aufgebaut, wie wahrscheinlich ist es, dass der Kunde seinen Kredit zurückbezahlt. Und man kann natürlich aus der Kombination von bestimmten Eigenschaften und Komponenten herauslesen, auf wen das dann zutrifft oder nicht. Und da gibt es immer wieder diese Gerüchte, mit der Postleitzahl oder mit der Straße sowieso, gibt es dann einen Kredit oder auch nicht. Es hat natürlich damit zu tun, dass die Wahrscheinlichkeiten ein Hinweis dafür sind und wir auch nichts anderes tun können, aus diesen Daten in die Zukunft zu schauen. Das ersetzt nicht die Betrachtung im Einzelfall, hilft uns aber vieles davon besser zu verstehen und wir arbeiten damit, aber nicht so banal, sozusagen in der einen Straße gibt es, in der anderen Straße gibt es nicht. Aus bestimmten Bilanzkennzahlen kann man natürlich ableiten, was eh viele wissen, wenn ein Unternehmen eine negative Eigenkapitalquote hat und nichts verdient, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten 1 bis 3 Jahren einen Konkurs gibt, wesentlich höher, als wenn eine hohe Eigenkapitalquote hat. Das ist jetzt nicht das ganz große Geheimnis, ist aber trotzdem ein wichtiger Indiz. Und wenn ich diese Variablen kombiniere, kann ich natürlich vieles ableiten und insbesondere dann, wenn ich Verhaltensweisen aus Zahlungen, aus Konten oder zu misch, gewinne ich Informationen über die Zuverlässigkeit.
Das heißt schon ein bisschen Schubladen, aber dann reinschauen in die Schublade.
Nein, ein Stück weit mit den Informationen arbeiten, die wir haben.
Okay. Das heißt aber übersetzt für mich, dass also die letzte Entscheidung bei dem Bankmitarbeiter liegt und beim Menschen und nicht beim System. Das System ist darauf zurechtgestutzt, was es leisten kann, Informationen zu bringen.
Das System
zu gewichten, aber die Bewertung letztlich ist eine humane Angelegenheit.
Also das System liefert uns Rating-Informationen, also wir haben Ratingkasten 1 bis 8 beziehungsweise 1 bis 10, das System liefert uns Informationen dazu, dann wird dieses Ergebnis angereichert und persönliche Informationen und erst darauf aufbauend werden Kreditentscheidungen getroffen und die werden immer von Menschen getroffen und nicht vom System.
Ja, und ich hätte eine Bankfrage dazu, und zwar ich weiß aus vielen Businesskreisen, ich verkehre sehr häufig, bin so in solchen Kreisen, dass die VKB extrem hilfsbereit reagiert, wenn Firmen ein Problem haben. Und jetzt dafür sind sie einfach bekannt. Und mich würde interessieren, wie hoch ist dann wirklich, wenn man so zutiefst menschlich reagiert, die Ausfallsquote?
Ich würde es anders formulieren. Also ich glaube nicht, dass wir den Ruf haben, dass wir großzügig mit dem Geld umgehen. Sondern dort, wo Unternehmen Probleme haben, versuchen wir, die Probleme zu lösen. Es gibt andere Banken, die dann versuchen, schnell herauszugehen. Und nachdem wir aber in Oberösterreich verankert sind, funktioniert das nicht, indem wir sagen, jetzt gehen wir halt woanders hin. Sondern wir sehen es halt als unsere Aufgabe, zu versuchen, das zu lösen. Es lässt sich nicht immer lösen, aber manchmal finden sich Lösungen. Und es ist auch ein Teil unseres Jobs und auch unserer Kompetenz. Wir sind klassisch darauf ausgerichtet, mit dem Mittelstand, mit Unternehmen zu arbeiten. Mittelstandsunternehmen haben in der Regel nicht eine Triple-E-Bonität, sondern bewegen sich in der Mitte. Und da geht es darum, genau damit zu arbeiten, mit allen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und da hoffe ich doch, dass wir unsere Kompetenz herausarbeiten können. Es gelingt nicht immer. Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist. Es wird Kundenbeziehungen geben, wo es gut klappt und es wird Kundenbeziehungen geben, wo es überhaupt nicht klappt. In den Ausnahmesituationen ist es wichtig, dass dann alle Beteiligten Lösungen finden und das geht manchmal gut und manchmal überhaupt nicht, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und hängt da immer von den handelnden Personen ab und hängt da immer davon ab, ob die handelnden Personen in der Situation in der Lage sind, sich noch ein Stück weit zu entwickeln. Sehr oft benötigt es einfach andere dazu zu bringen, Unternehmensberater, die gewisse Positionen und Rollen dabei einnehmen. Aber es gelingt nicht immer.
Jetzt kommt es ja da manchmal vor, dass der böse Bube, der wird ja dann irgendwem zugespielt, wenn man heißt, okay, die Bank hat mich jetzt nicht mehr aufgefangen und deshalb konnte ich mein Unternehmen nicht weiterführen. Ob das stimmt oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Aber in diese Rolle, denke ich, kommen Backen öfter, also zumindest nehme ich das ja aus den Medien auch so wahr. Wie siehst du das und wie siehst du die Verantwortung der Banken oder auch zu sagen, okay, da müssen wir uns abgrenzen?
Also ich kann nur erzählen, natürlich stellt sich oft die Frage, ob wir nur bestimmte Gehaltsüberweisungen durchführen oder nicht. Und wir wissen alle, wann Gehälter oder Finanzamt über gewisse Zeit nicht durchgeführt wird, dann löst es etwas aus. Es gehört aber dazu, auch zu wissen, kann das nur zurückgezahlt werden oder nicht? Und wie ist unsere eigene wirtschaftliche Position dazu? Wir haben ja die Verantwortung, mit dem Geld sorgsam umzugehen. Und ich glaube, wir versuchen halt diese Entscheidungen bewusst zu treffen. Wann dann in der Öffentlichkeit uns unterstellt wird, dass wir die Insolvenz ausgelöst haben, dann ist es uns allein aufgrund der Geheimnisverpflichtungen meistens nicht möglich, darauf zu reagieren. Wir versuchen es halt intern mehr oder weniger zu reflektieren, weil es mir Anliegen ist, dass wir das nicht nur an einzelnen Mitarbeitern abwälzen, sondern gerade dann, wenn sich Entscheidungen zu treffen sind, versuchen wir die intensiv zu diskutieren. Mehr ist nicht möglich.
Einen Moment, das braucht jetzt ein bisschen, das Mikrofon.
Ja, ich habe mir gedacht, wenn man so die Gelegenheit hat, den Menschen Christoph Wurm auch kennenzulernen, wenn er schon einmal da ist, und nicht einen Generaldirektor eben einer Bank kennenzulernen, auch wenn es regional besonders exponiert ist, würde mich interessieren zu fragen, wie ist es denn zu dem, jetzt sage ich einmal, wohlwollend humanistischen Einsatz beziehungsweise der Nähe eben zu Organisationen wie SOS Menschenrechte oder eben auch von einer Mitarbeiterin weiß ich, dass sie war selbst involviert, Helping Hands, also Rechtsberatung für Asylsuchende. Wie ist es denn dazu gekommen? Was waren da so prägende Erlebnisse im Heranwachsen beziehungsweise in eventuell vorhandenen Netzwerken? Also mich würde da schon die persönliche Geschichte ein bisschen mehr interessieren noch, als wie das Professionelle, was ja vom Beruf sehr geprägt ist.
Also das Prägendste war sicher die Pfadfinderbewegung und die Zeit von Pfadfinderfreunden oder Leiterinnen und Leitern, die mich in diese Zeit geprägt haben. Und ich kann eine Geschichte erzählen. Vor mehr als 20 Jahren war ja eine kriegerische Auseinandersetzung in Ex-Jugoslawien. Und wir haben damals ich glaube, vielen in diesem Kreis ist Otto Hirsch ein Begriff dafür, dass er soziale Projekte tätigt. Und ich habe immer wieder das Glück gehabt, mit ihm dabei zu sein und Projekte gemeinsam zu machen. Und vor mehr als 20 Jahren haben wir die Idee geboren, für ein Friedensdorf Mir in Kroatien einen Spielplatz mit Jugendlichen zu bauen. Nachdem sich der Bau sehr stark verzögert hat, haben wir dann mit 30 Jugendlichen Spielefeste in Split gemacht während dem Krieg für die behinderten Kinder von diesem Dorf und für die Kinder von den Betreuerinnen und Betreuern, die ja alle von der Knien-Ebene vertrieben worden sind und damals die Betreuer im Hotel gewohnt haben und die beeinträchtigten Kinder und Jugendlichen in einem Turnsaal untergebracht worden, in einem sehr schwierigen Zustand. Und wir haben dann ein Jugendtreffen für 150 Jugendliche zu Pfingsten gemacht, in Split, um eine Begegnung zu ermöglichen und Auseinandersetzung. Und dieses Friedensdorf Mir ist vor 21 Jahren fertiggestellt worden und eröffnet worden. Und ich war heuer mit Otto Hirsch wieder dort, weil mir das Anliegen war, es noch einmal zu sehen. Und ich habe dort gesehen, wie dieser Ort, das sind 10 Doppelhäuser, und eine Tagesheimstätte, sehr große, wie dieser Ort in der Nähe von Split zu einem Ort des Lebens und des Friedens geworden ist. Und das habe ich schon auch für mich sehr, sehr, sehr großartig gefunden. Und das hat mich halt geprägt, mit anderen gemeinsam was zu unternehmen und was beizutragen. Das bleibt einfach erhalten.
Du hast vorhin das Thema erwähnt, dass dass es Tendenzen gibt, zum Beispiel der Immobilienmarkt schießt über und. Also wo es für Menschen immer schwieriger wird, sich etwas zu leisten, die Schulden zum Teil immer größer werden. Jetzt bist du auf der anderen Seite in der Schuldnerhilfe tätig und erlebst ja da, denke ich, viele Schicksale und siehst Menschen und wie es denen geht, wann das plötzlich nicht mehr leistbar ist, was irgendwie Teil des Lebens ist. Wo wäre für dich eine, jetzt ist aber die Bank, also das Bankwesen ja teilweise mit dabei im Anheizen dieser Tendenzen, zum Teil, mehr oder weniger. Wo wären da für dich Grenzen, dass du sagst, okay, da macht man nicht mit als VKB, weil ich sehe, was das mit den Menschen macht.
Ich erzähle vielleicht eine Geschichte. Vor ungefähr 2-3 Wochen hat es eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben mit der Soziallandesrätin und mit der Schuldenhilfe, mit Geschäftsführer der Schuldenhilfe und uns, über eine Einrichtung, die wir gemeinsam entwickelt haben, das nennt sich Betreutes Konto. Und der Geschäftsführer und ich haben irgendwie vorher gesagt, wenn jetzt die Medien da sind, versuchen wir schon ein Stück weit das so anzuheizen, weil die Gelegenheit gibt es selten, dass der Banker und der Schuldnerhilfe an einem Tisch sitzen und schauen wir mal, sozusagen, ob's den Medien gelingt, dass wir da verschiedener Meinung sind. Und es ist ihnen nicht gelungen, wir sind uns da relativ einig. Schulden sind natürlich auch ein soziales Thema und ein Stück weit auch immer wieder ein Bildungsthema, was den Umgang mit Geld betrifft. Und ich glaube, dass die Schuldnerhilfe um ein großes Stück konsequenter ist, was die Arbeit mit ihren Klienten betrifft, im Vergleich zu unserem Haus, um eine Verhaltensänderung zu bewirken. Ich meine, unsere Grenzen sind dort, wo wir über unsere Strategien und Werte hinausgehen würden. Also wir sind fest davon überzeugt, um ein Beispiel zu nehmen, in der Wohnbaufinanzierung, dass ein ausreichender Anteil von Eigenmitteln erforderlich ist, um sich einen Kredit leisten zu können. Und dass die Rate im Verhältnis zum Einkommen stehen muss. Also um auch da wieder ein Beispiel zu nehmen, in den unteren und mittleren Einkommensschichten ist es eine Grundregel, dass man ungefähr ein Drittel fürs Wohnen braucht, ein Drittel fürs Leben und ein Drittel für die Mobilität. Wenn man 2 Drittel davon fürs Wohnen benötigt, um Kredite zurückzuzahlen, geht es nicht gut. Und das sind so Grundregeln, wo wir versuchen, einfach daran zu arbeiten und ein Drübergehen macht keinen Sinn.
Sie haben vorhin erwähnt, dass seit 20 Jahren circa auch immer Managerin des Jahres mitgesponsert oder hauptsächlich über die VKB initiiert wurde. Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass auch die VKB hier gemeinsam mit der JKU ganz stark auch im Wissenschaftsbereich für die jungen Wissenschaftler, ich durfte vor kurzem auch dabei sein bei der Preisverleihung wieder dieser jungen Leute, beeindruckend, wie weit die schon in der Forschung und Entwicklung, gerade speziell im Zusammenhang mit Bankwesen sind. Also ganz eine tolle Einrichtung und Sache auch.
Ich habe doch eine Geschichte erzählen. Ein Vorgänger von mir hat 1 Million Schilling zur Verfügung gestellt, um diese Stiftung zu dotieren, mit dem damaligen Ziel, dass an Erlösen bei einem anderen Zinsniveau aus den Erlösen aus dieser Million die Dotierung des Stiftungspreises möglich ist. Heute ist es so, dass die Bank ein Stück weit dazu zahlen muss, dass sie das ausgibt. Aber es ist immer wieder spannend zu sehen, wie junge Menschen versuchen, über die wissenschaftliche Ebene Themen zu bearbeiten und da Lösungen zu finden. Herr, was besonders spannend, weil ein Vortrag von Konrad Lissmann da nur mal einen Impuls gegeben hat. Ja.
Wie geht es der VKB-Bank damit, Frauen in Führungspositionen zu bringen?
Unterschiedlich. In den oberen Management-Ebenen, also Vorstand und Bereichsdirektoren, geht es uns schwerer damit. In den Teamleiterfunktionen, insbesondere im Vertrieb, geht es uns sehr, sehr gut damit. Da merken wir auch, dass Frauen erfolgreicher sind, die Teams zu führen. In den oberen Management-Ebenen hat es, glaube ich, sehr unterschiedliche Ursachen. Es fehlt natürlich die Tradition und der Mittelbau und es wäre ein falscher Weg, mehrere Führungsebenen zu überspringen. Das hat sich meistens nicht bewährt. Wir arbeiten daran, sind aber nicht so erfolgreich, wie wir das gerne hätten.
Warum? Also warum ist es so schwierig, diesen Mittelbau aufzubauen?
Also ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist. Also es hat einmal damit zu tun, dass Sie natürlich Karrieren sehr stark in der Zeit zwischen 25 und 40 oder zwischen 25 und 35 auch in eine gewisse Richtung ergeben. Und das ist traditionell eine Zeit gewesen, wo Frauen vor 20 Jahren es ihnen nicht so leicht war, wieder zurückzukehren. Das heißt, das Thema Kinderbetreuung ist ein wichtiger Schritt, Karenzmanagement, Kinderbetreuung, Begleitung auf diesen Wegen. Nur, das hätte vor 15 Jahren passieren müssen, damit das heute möglich ist. Das ist so das eine. Und das zweite ist natürlich auch eine Frage von Bildern, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Also das Thema Bewusstseinsarbeit ist da noch sehr intensiv. Und wir arbeiten dran, aber es wird noch eine Zeit dauern, bis die Erfolge spürbar sind.
Was sind jetzt so die Programme, die ihr so macht, für die Frauen jetzt?
Also ein Thema ist
20 Jahren nicht wieder darzustellen und sagen, hätten wir, machen wir es jetzt.
Ein Thema ist Grenzmanagement, wo es also darum geht, die Zeit gut zu überbrücken, relativ bald wieder für Austausch zu sorgen und auch wieder relativ bald dafür zu sorgen, dass gemeinsame Wege möglich sind. Ein kleiner Beitrag ist eine Kinderbetreuungseinrichtung, das geht aber fast nur in Linz, das wir leisten können, gemeinsam mit einer anderen Institution. Das zweite Thema ist ein Netzwerk, ein Frauennetzwerk, um untereinander auszutauschen und zu stärken. Das dritte ist Bewusstseinsarbeit im Management. Das ist eine große Herausforderung auf beiden Seiten. Das vierte sind individuelle Coaching- und Unterstützungsprogramme. Und so versuchen wir halt von allen Seiten dazu zu bauen und zu hoffen, dass das Pflänzchen weiter wächst.
Okay. Gibt es noch Fragen oder Bemerkungen?
Ja, Sie haben erwähnt, und es ist ganz richtig, die Banken waren Vorreiter in der Einführung und Benutzung von EDV-Systemen, um aufwendige Aufgaben rational zu lösen. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass manche von diesen Methoden lange, lange Zeit nicht zum Vorteil der Kunden optimal ausgenutzt wurden, sondern die Kunden alle miteinander mehr oder weniger mit sehr schwer zumutbaren Bedingungen belastet wurden. Ich verweise darauf, ich habe mal vor 20 Jahren in Villach, Kärnten, also noch Österreich, gearbeitet und da habe ich eine Bankverbindung zu einer oberösterreichischen Bank gehabt und ich wollte Geld überweisen und das hat da 5 Tage gedauert, weil... Dann sind wir nachher draufgekommen, das hat ein paar Wochen gedauert, bis wir draufgekommen sind, wieso und ob man da eine Lösung findet. Die von Oberösterreich haben nach Wien zur Zentrale überwiesen, die von der Zentrale Wien zur zweiten Bankzentrale in Wien, die dann nach Villach und das hat alles ein paar Tage gedauert. Und dann war es eine beleghafte Buchung, wie das so schön geheißen hat, kann ich mich noch erinnern. Warum, weiß ich nicht, die anderen auch nicht. Und wir haben dann eine Lösung gefunden, so vor 20 Jahren, dass das nicht mehr 5 Tage dauert, bis das Geld bei mir in Villach unten ist, sondern so 1 oder 2 oder 3 Tage, je nachdem, Geschäftstage. Also skurril, aber das war möglich und das wurde benutzt. Zweites Beispiel, Auslandsüberweisungen, wie so viele andere, habe ich immer gerne und kaufe noch immer ganz gerne manche Sachen bei eBay, auch Kleinigkeiten. Und weil der deutsche Markt so groß ist, wenn man ein Buch zum Beispiel kauft, kommt es oft vor, dass man einen deutschen Geschäftspartner hat. Ungefähr bis 2004, glaube ich, war das so, musste man für eine Auslandsüberweisung ungefähr 10 Euro umgerechnet bezahlen. Eine Inlandsüberweisung ging um eine Kontozeile. Da ging ich zum Filialleiter von meiner Bank, sage, wenn ich die 5 Euro, die mein Buch kostet, oder die 10 Euro in einen Umschlag gebe, dann musste ich damals, glaube ich, 57 oder 62 Cent zahlen. Ein Mensch brachte das physisch, nämlich der Postbote, dorthin und es ging schneller als die Auslandsüberweisung, die damals auch 3, 4, 5 Tage dauerte. Und die Auslandsüberweisung kostete nicht 60 Cent, sondern 10 Euro. Es gab 2 Banken, wo es um 40 Schilling umgerechnet ging. Da musste ich das Geld bar einzahlen, obwohl ich kein Konto hatte. Dort füllte eine Frau einen schönen Auslandsüberweisungsbeleg aus. Das wurde dann überwiesen, da ging es bei 2 Banken in Linz um umgerechnet 40 Schilling. Und nur eine EU-Gesetzgebung, nicht die Konkurrenz der Banken untereinander oder der Sinn einer Bank im Sinne der Kunden, vernünftige Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, sorgte dafür, dass das erstens schnell ging, so wie es im EDV-Zeitalter sein soll, und zweitens eine Auslandsüberweisung auch zu vertretbaren Kosten. Die Banken untereinander bildeten ein Kartell und sagten, kostet halt 10 Euro, ist so, Pech gehabt, wenn du ins Ausland zahlen willst. Und das im 21. Jahrhundert. Und die Konkurrenz oder die Bewerbssituation unter der Banken half da gar nichts. Alle im Verein haben uns abgezockt. Nur eine EU-weite Gesetzgebung sorgte dafür, dass solche Dinge im EDV-Zeitalter auch sinnvoll und vertretbar gemacht werden. Das sollte okay. sich jeder in Erinnerung führen, der glaubt, die Banken oder andere Unternehmen haben nur das Beste der Kunden im Sinn und ohne Gesetze geht es nicht.
Ich formuliere es anders, weil zu Kartellen äußere mich nicht. Ich äußere mich nur dazu, dass ich ein Anhänger der Europäischen Union bin und dass die Integration in Europa uns in vielen Bereichen eine Fortentwicklung gebracht hat und das sehe ich positiv.
Dankeschön. Zum Abschluss noch die Frage. Wir haben gerade zu Beginn sehr viel über deine vielen Tätigkeiten, sei es in der Freizeit oder auch nicht, weil das verschwimmt ja. Also es gibt ja viele Theorien, dass Arbeit nicht dort endet, wo man Geld verdient und rausgeht aus dem Büro, sondern ganz vieles ist Arbeit, was man in der Familie macht, was man im Sozialbereich macht und, und. Jetzt hast du aber als Generaldirektor einer Bank eine Arbeit, die würde dich ganz und gar vereinnahmen, wenn du das zulassen würdest. Also ich nehme an, du könntest Tag und Nacht in deiner Tätigkeit arbeiten und gerade mal dazwischen schlafen. Wie schaffst du es, dir Freiräume zu schaffen für die Dinge, die dir auch sonst wichtig sind und doch auch in dem Ausmaß, dass du das Gefühl hast, okay, da hat das genügend Raum, dass dich diese Tätigkeit nicht ganz und gar vereinnahmt?
Also das ist sicher eine große persönliche Gefahr, dass mich das vereinnahmen würde. Ja, das ist unstrittig und es gibt wahrscheinlich nur zwei, drei Sachen, die mich davon abhalten. Das ist die Offenheit für die anderen Themen und es konkret einzuplanen.
Und die Neugier.
Ja, sonst war ich wahrscheinlich gefesselt.
Okay. Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Dasein und für die ehrlichen Antworten.
Dankeschön. Danke.
Bevor ich Sie in diesen Abend entlasse, möchte ich noch zwei Veranstaltungen ankündigen des Kepler Salon. Und zwar am Mittwoch, kommenden Mittwoch schon um 19 Uhr, findet der Kepler Salon Galerieforum Wels, was wir uns noch leisten, statt. Das ist der Abschluss einer vierteiligen Reihe und der erfolgt in Form einer konzertanten Ausstellung von 99 Minuten. Und da nehmen die Kunstschaffenden der Galerieforum um Wels Stellung zu dem Thema, was wir uns noch leisten. Das findet in der Galerieforum Wels statt, das ist am Stadtplatz in Wels, um 19 Uhr bereits, also nicht übliche Kepler-Salonzeit. Kommenden Montag, wieder hier im Kepler-Salon, wieder um 19.30 Uhr, beschäftigen wir uns mit der Chronobiologie, eine Frage der Zeit, wie die Chronobiologie unser Leben beeinflusst. Da wird Jan-Dirk Vautek zu Gast sein, er ist Chronobiologe und Schlafforscher. Ein sehr aktuelles Thema, das man jetzt sehr viel liest, glaube ich, sehr spannend, sich das mal anzuhören. Ja, wenn Sie generell am Laufenden bleiben wollen, was im Kepler Salon so passiert, lade ich Sie ein, auf die Website zu schauen, sich aber auch anzumelden für den elektronischen Newsletter oder für das gedruckte Programm, da können Sie sich einfach eintragen. Ja, wir haben jetzt noch bis 22 Uhr geöffnet. Bleiben Sie hier, genießen Sie noch ein Getränk an der Bar, nutzen Sie die Zeit für Gespräche. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Danke auch dir und schönen Abend.
Dankeschön.